Samstagsuni im Wintersemester 2015-2016. Der Isenheimer Altar. Werk und Wirkung. Sechster Vortrag. Professor Dr. Olaf Peters. Letzte Grenzen der Verzweiflung. Grünewald und die moderne Kunst nach 1900.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die freundlich, es ist sehr dunkel, ich kann aber lesen. Es wird gleich ein bisschen heller. Also ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier in Freiburg sein kann und zu Ihnen über Matthias Grünewald, aber vor allen Dingen über zwei moderne Künstler, die nach 1900 geschaffen haben, sprechen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wofür steht der Name Matthias Grünewald in der deutschen Kunst und wie wurde Grünewald in der Moderne rezipiert? Das sind zwei unmittelbar miteinander zusammenhängende Fragestellungen und diese beiden Aspekte möchte ich aufgreifen und heute punktuell verfolgen. Wenn ich an zwei ausgewählten Beispielen nach der Nähe zu und vielleicht auch nach der direkten Auseinandersetzung mit Grünewalds Kunst frage. Zeitlich umgreife ich dabei die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts von circa 1920 bis in die 1960er Jahre. Ob Grünewald später oder gar heute noch rezipiert wird, vermag ich nicht zu beantworten, so wie beispielsweise Georg Baselitz sich ja in jüngeren Werken mit Caspar David Friedrich auseinandergesetzt hat, scheint mir ein vergleichbarer Fall, ein vergleichbares Beispiel in der modernen Kunst für Grünewald nicht vorzuliegen. Zumindest kenne ich es nicht. Wenn jemand von Ihnen da etwas weiß über diese weitere Rezeptionsgeschichte bis in die Gegenwart, fände ich das interessant. Für Grünewald, eigentlich Matthias Gotthard Nitard, wird immer wieder ein singulärer Status behauptet. Man weiß wenig um den 1470, 1480 geborenen Maler, Zeichner, aber auch Wasserbauingenieur. Die Lebensumstände sind eher unklar. Verbunden ist seine Tätigkeit jedenfalls mit dem berühmten Kardinal von Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz und Magdeburg und Erzkanzler des Reichs. Albrecht residierte in Halle an der Saale, deshalb freue ich mich, dass ich aus Halle kommend hier heute auch sprechen darf, wo Grünewald 1528 starb, dem Todesjahr auch Albrecht Dürers. Zudem er wie ein ästhetischer Gegenpol, und ich zeige Ihnen hier auf der linken Seite eine Kreuzigungsszene von Grünewald und auf der rechten Seite eine der grafischen Arbeiten von Albrecht Dürer, als eine Art ästhetischer Gegenpol in der deutschen Kunst durchaus erscheint. Das Werk Grünewalds ist schmal. Einige Gemälde sind erhalten, einige Zeichnungen auch, aber es gibt beispielsweise keine Entwurfszeichnungen von Grünewald zu seinen Gemälden und es gibt vor allen Dingen auch keine druckgrafischen Arbeiten. Künstlerisch verbreitete sich das Werk Grünewalds also kaum. Es gab keine leistungsfähige Grünewald-Werkstatt, sehr im Unterschied beispielsweise zur berühmten Cranach-Werkstatt, die eben auch für Kardinal Albrecht arbeitete. Es fehlt insbesondere die Druckgrafik, die Dürers Position ja so hervorstechen ließ und ihn auch für die damalige Kunstwelt eigentlich weltweit bekannt machte. Und es gibt im Falle Grünewalds auch nur wenige Kopien seiner zum Teil verlorenen Werke. Und dennoch gab es vor allem seit dem späten 19. Jahrhundert eine Grünewald-Rezeption, die sich um seinen berühmten Isenheimer Altar kristallisierte. Sie ist vielleicht vergleichbar vom Umfang her und auch von der Intensität und auch von der Qualität, mit der dann Werke produziert worden sind, vergleichbar mit der Rezeption von Albrecht Dürers berühmten Kupferstich, Meisterstich Melancholia I von 1514, den Sie jetzt rechts sehen, und reicht doch in einen ganz anderen Bereich. Einerseits bei Dürer die Aufwertung des genialischen, schöpferischen Menschen, andererseits bei Grünewald die schmerzhafte Erfahrung von Leid und Tod. Andrea Jüm hat in einer 1989 erschienenen Monographie zum Isenheimer Altar auch dessen moderne Rezeption angerissen in einem abschließenden Kapitel. Und hier fallen so unterschiedliche Namen wie Emil Nolde, dessen berühmtes Leben Christi Sie auf der linken Seite sehen, oder eben auch Max Beckmann, eine Kreuzabnahme von 1917 zeige ich auf der rechten Seite, aber eben auch Paul Hindemith oder auch beispielsweise Walter Benjamin oder Joris Karl Eusmanns. Insbesondere also die Zeit zwischen Symbolismus und spätem Expressionismus rückt dabei in den Fokus der Betrachtung. Otto Dix, der sich mit seinen Kriegsbildern zu einem der wichtigsten Verarbeiter von Grünewalds Hauptwerk wurde und kurioserweise in diesem abschließenden Kapitel von Ayüm nicht rezipiert wird, wird eben dort nicht dargestellt, nicht erwähnt, was, denke ich, wirklich kurios ist. Und Dietrich Schubert wird in der nächsten Woche ja ganz ausführlich auf diese Rezeption Grünewalds bei Otto Dix eingehen, weshalb ich Otto Dix heute gar nicht mehr erwähnen werde, aber auf diesen Vortrag schon an der nächsten Woche gerne hinweisen möchte. Sehr viel genauer und umfassender als Ayüm hat dann Ingrid Schulze 1991 die Grünewald-Rezeption im 20. Jahrhundert untersucht. Ihr Buch trägt den Titel »Die Erschütterung der Moderne« und untersucht vor allem die deutsche Kunst der späten 1910er Jahre bis zu den späten 1930er Jahren. Es geht also vor allen Dingen um die Grünewald-Rezeption zum Ende des Ersten Weltkriegs und dann angesichts des Aufstiegs der Nationalsozialisten und der Drohung eines zweiten Weltenbrandes bis in die späten 1930er Jahre. Hier spielt Otto Dix aus gutem Grund eine zentrale Rolle. Dann aber hat man bei dieser Veröffentlichung das Gefühl, dass jede expressionistische Kreuzigungs- oder Christusdarstellung in diesen Überblick Eingang finden konnte. Ich möchte heute zwei Künstler in den Vordergrund rücken, die bei Ayüm gar keine Rolle spielen und bei Schulze nur zum Teil eine Rolle spielen. Lovis Corinth, ein Selbstbildnis von 1911, sehen Sie auf der linken Seite, und Francis Bacon, sein erstes Selbstbildnis aus der zweiten Hälfte der 1950er Jahre, sehen Sie auf der rechten Seite. Schulze spricht Corinth an. Bacon lässt sie fort, obwohl doch er die vielleicht eindrucksvollsten Kreuzigungsdarstellungen in der Kunst des 20. Jahrhunderts gemalt hat. In beiden Fällen bemühe ich mich heute um eine Begründung für diese künstlerische Beschäftigung. Bei Corinth ist das einfacher, bei Bacon aber womöglich zwingender. In beiden Fällen wird hoffentlich auch die Spezifik des künstlerischen Interesses an Grünewald deutlich. Komme ich also zuerst zu Lovis Corinth. Grünewalds Kunst wurde spät wiederentdeckt. Dann aber wurde sie zu einem breit rezipierten nationalen Ereignis. Vorbereitet war das wissenschaftlich durch eine erste umfassende Monographie von Heinrich Alfred Schmidt, die 1911 erschien. Vor allem aber die Überführung des Isenheimer Altars von Colmar nach München und die Aufstellung in der Pinakothek in der Endphase des Ersten Weltkriegs bestimmte die Wirkungsgeschichte dieses Hauptwerks der Malerei überhaupt dann entscheidend. Lovis Corinth war als Künstler eigentlich in Berlin beheimatet und eine der zentralen Gestalten des künstlerischen Lebens der Hauptstadt in Verbindung mit beispielsweise Max Liebermann, Paul Kassirer, dem frühen Max Beckmann und insgesamt dem Umfeld der Berliner Sezession. Im Sommer 1918 fuhr Corinth jedoch erstmals über München nach Kochel und dann weiter an den Walchensee, den er bis zu seinem Tode Mitte der 1920er Jahre immer wieder aufsuchte und malte. Und jetzt zeige ich Ihnen das Bild, um das es jetzt im Weiteren in der Hauptsache gehen wird. Wenige Jahre später malte Corinth eines seiner eindrücklichsten Gemälde, der Rote Christus von 1922, Öl auf Holz, 129 x 108 cm, das sich heute in München in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen befindet. Es wurde im Entstehungsjahr von Corinth in Berlin ausgestellt. Es verblieb dann in den nachfolgenden Jahren im Besitz der Witwe Corinth und wurde dann 1956 für München erworben. In seiner Intensität der Leidenserfahrung und Darstellung steht das Gemälde den Passionsdarstellungen Grünewalds in nichts nach, meiner Ansicht nach. Wie aber wird diese Intensität der Darstellung von Korinth zustande gebracht? Zunächst einmal sind der Bildausschnitt und die Bilderzählung zu nennen. Christus ist ganz nah an den Betrachter herangerückt, der unmittelbar vor dem Kreuz steht. Die Standfläche des Kreuzes sehen wir nicht. Überhaupt sehen wir das Kreuz nur unterhalb des Lendenschurzes, nicht hinter dem Oberkörper und auch nicht die weit ausgestreckten Arme hinterfassend. Nicht also eine realistische Darstellung des Kreuzes Todes, sondern eine schockhafte Konfrontation mit kaum zu ertragendem Schmerz, stellt Korinth uns vor Augen. Christus wird hier malträtiert. Der eine Soldat, Longinus, stößt die Lanze in seine Seite und ein Blutstrahl schießt nach rechts, trifft das Gesicht eines weiteren Soldaten. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Das ist vielleicht noch ein Tick zu hell. Vielleicht können wir es noch ein bisschen dunkler machen, weil bei der... Na, vielleicht kann man es so ein bisschen dimmen. Aber es wird ja aufgenommen. Sie müssen... Sehr gut. Vielen Dank. Ich hoffe, so kann man das jetzt auch besser erkennen. Also dieser Blutstrahl trifft das Gesicht eines weiteren Soldaten, der den Essigschwamm auf eine dünne Rute gesteckt hat. Beide Soldaten scheinen sich bei ihrem grausamen Tun zu beäugen. Auf Christus schauen sie nicht. Im Mittelgrund sieht man links eine vor Schmerz ohnmächtig gewordene Maria im blauen Kleid und einen sie haltenden Johannes im roten Gewand, der mit schmerzvollem Gesicht auf die Kreuzigungsszene schaut, diese allerdings von hinten kaum sehen oder erkennen kann. Christus selbst wird von Korinth schaurig brutal präsentiert. Da ist zunächst die scheinbar fragmenthafte, verstümmelte Wiedergabe des Körpers. Die Beine wirken wie amputiert, denn nur die Oberschenkel sind hell beleuchtet, wobei das Knie des von uns aus linken Beins auf dem Bildrand ruht und die ganze Figur stützen muss, zu stützen scheint. Der blutverschmierte Körper läuft in zwei Arme ohne Hände aus. Statt der expressiv verkrümmten und gespreizten Hände bei Grünewald, die Sie alle kennen, sieht man bei Korinth eher rote Stümpfe, wobei der eine schmerzhaft in die obere linke Bildecke stößt und von dem Bildrand abgeschnitten wird. Vielleicht wird auf den zweiten Blick erst deutlich, dass man eine geniale Bilderfindung Korinths vor sich hat, nämlich ein Vexierbild des Kopfes. Ich hoffe, Sie können das ganz gut sehen. Zum einen sehen wir einen resignativ gebrochen und nach links abgesunkenen Kopf, der auf den Lanzenträger schaut. Dieser Lanzenträger kann dem Blick mit seiner vertoteten Gesichtsmaske jedoch nicht begegnen. Und zum anderen hat Christus das Haupt hochgereckt und schaut mit schwärzverzerrt, leicht geöffnetem Mund zur Sonne am Himmel, deren Strahlen den oberen Bildteil auffächern. Also Resignation und Schmerz, Tod und Triumph halten sich in dem Bild die Waage, einzig vermittelt durch diese ambivalente, zweifach lesbare Kopfhaltung. Um Ihnen das zu verdeutlichen, was ich meine, das ist einmal dieser Kopf mit dem Bart sehr an die Physiognomie hier eines anderen Grünewald-Kreuzigungsbildes angelehnt, der nach links schaut. Hier ist das Auge, was im Grunde hier runterschaut. Hier ist der Nasenrücken. Das ist also einmal dieser Kopf. Zum anderen aber hier dieses bartlose Gesicht mit dem Mund hier, den beiden Augen und dem Nasenrücken hier, was hochschaut. Das meine ich mit dieser ambivalenten Bildfindung und diesem Vexierbild des Kopfes, was sozusagen zweimal da ist. Der rote Christus, das Bild selbst, erscheint wie eine Wunde, denn Rot bestimmt den Himmel, die Erde und die von Hieben und Rissen versehrte Haut des Christuskörpers. Dabei hat Korinth die Farbe nicht nur mit dem Pinsel, sondern auch mit dem Palettmesser aufgetragen. Das rote Blut erscheint durch seinen pastosen Auftrag wie geronnen und materiell real vorhanden. Mit Blick auf Grünewald, den ich hier nochmal im Vergleich zeige, mit Blick auf Grünewald ist das der Versuch einer expressiven Steigerung der Ausdrucksqualität, die die Detailgenauigkeit durch die vermeintliche Realpräsenz des Blutes zu übertreffen sucht. Wo die durch die Hand- und Fußstellung evozierte Qual bei Grünewald von Korinth nicht mehr gesteigert werden kann, schneidet Korinth brutal ab. Das zur Seite geneigte Haupt spielt auf Grünewalds mächtigen, bärtigen Christuskopf an. Das erhobene Haupt setzt dem eine eigene, bartlose Physiognomie entgegen. Auch hier ein freilich inhaltlich pointierter Überbietungsversuch von Seiten Korinths. Im Vergleich zu diesem Gemälde von Korinth sind drei Arbeiten auf Papier interessant, die ich eher kursorisch zeigen möchte, aber wenigstens zeigen möchte. Das ist einmal der eindrucksvolle gekreuzigte Christus von 1917. Das ist Bleistift und Aquarell auf Papier, 33,5 mal 28,5 cm groß, befindet sich ebenfalls in München, allerdings in der Städtischen Galerie im Lehnbachhaus. Hier erkennt man zahlreiche Wunden, das Fließen des Blutes, aber auch gekrümmte Hände, Finger, die Grünewalds Vorbild aufnehmen mögen. Zweitens ist auffällig das eigenartige Haupt in diesem Fall, ein löwenartiges Haupt, das im Mittelalter bei Christus als Symbol für die Wiederauferstehung gelten konnte, da man glaubte, der Löwenvater hauche den Löwenjungen erst nach 3 Tagen das Leben ein, also dieses typologische Denken und diese Vergleichbarkeit mit der Auferstehung aus dem Grab und diesem Leben einhauchen bei diesen Löwen. Im 4. Kriegsjahr, als diese Zeichnung, dieses Aquarell entstand, ist das auch dann natürlich die stellvertretende Sichtbarmachung von Vertierung während des Sterbens, das an der Front tausendfach zu erleben war. Das heißt, es kann also die Ikonografie zeitgenössisch von Korinth interpretiert werden und auch zugespitzt werden. Und dieses angedeutete typologische Denken, was auch zeigt, wie bewusst sich Korinth der Bildtraditionen war, wird dabei ins Gegenteil verkehrt invertiert. Hier geht es natürlich nicht um eine Auferstehung. Zeigen möchte ich Ihnen auch eine Kreuzigung von 1923, also ein Jahr nach dem Roten Christus gefertigt. Eine Lithografiezeichnung ist das, die ziemlich groß ist, nämlich 63 cm hoch und 50 cm breit, die sich in Berlin in den Staatlichen Museen zu Berlin befindet. Hier haben wir eine eher vielfigurige, räumlich etwas entrückte, distanzierte Szene, die eher auf der Wirkung einer dramatischen Verteilung von Massen und von Licht und Schatten beruht. Und schließlich möchte ich Ihnen noch zeigen aus demselben Jahr den Tod Jesu, eine Lithografie mit den Maßen 50 mal 64 cm. Das Exemplar, das Sie hier sehen, befindet sich im Art Institute in Chicago. Diese Szene ist nochmals stärker entrückt und erzählerisch komponiert. Und als Zwischenfazit im Vergleich zu dem Roten Christus kann man vielleicht formulieren, mit zeitlicher Distanz auch zum Ersten Weltkrieg und nach dem Roten Christus verschiebt sich das künstlerische Interesse bei Korinth sichtbar. Also diese Art der Darstellung von Leid spielt hier keine so große Rolle mehr, sondern es weicht auch eher einem erzählerischen Zusammenhang. Und das mag auch in der zeitgleichen Beschäftigung Korinths mit narrativen Szenen eher liegen. Also er beschäftigte sich beispielsweise mit der Darstellung des Lebens von Friedrich dem Großen, sodass also hier ein künstlerisches Interesse sich gewandelt haben mag. Um jetzt aber zu ermessen, inwiefern es sich bei dem Roten Christus um eine vielleicht genuine Grünewald-Rezeption handelt, kann ein weiterer immanenter Werkvergleich helfen, der den Abstand von Früh- und Spätwerk bei Korinth pointiert. Das große Martyrium von 1907, Öl auf Leinwand, ein sehr großes Bild, 250 cm hoch, 190 cm breit, befindet sich in Regensburg im Museum Ostdeutsche Galerie. Bei dem früheren Bild wird die Qual auf eigenartig distanzierte, vielleicht heute sogar unfreiwillig komisch wirkende Weise verbildlicht. Dabei wird das Schauen selbst thematisch bei diesem Bild und unterminiert auch dieser selbstreferenzielle Zug des Bildes die brutale Direktheit des Schmerzes. Aspekte dabei, die ich nur so stichpunktartig erwähnen möchte, ist einmal zum Beispiel das Schauen und Zeigen, also wie beispielsweise der Nagel eingeschlagen wird, wie die einzelnen Figuren das Betrachten, aber dabei auch wirklich am Leiden Christi vorbeischauen. Das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Also ohne das Leid zu sehen, dieses bloße Tun des Eintreibens dieses Nagels, das andere, also das Sehen nach unten auf der einen Seite, während der Blick von Christus nach oben geht und man sich nicht trifft. Dann aber auch beispielsweise die Betrachtung des Leibes wie die Betrachtung eines Bildes. Das macht diese Person auf der linken Seite. Also diese Figur hier, die scheint eher in andächtiger Betrachtung eines Bildes, denn eher als Teilnehmer dieses schrecklichen Vorgangs zu sein. Auch hier wird dem Bild so etwas wie eine ästhetische Distanz eingeschrieben. Dann denke ich, ist sehr auffällig die Artikulation von Räumlichkeit oder unterschiedlichen Raumvorstellungen, auch hier im Kontrast zur Flächigkeit auf der rechten Bildseite. Was ich damit meine, ist also dieses komplexe Spiel der Glieder, wo sehr auf eine sehr kunstvolle Art und Weise ein Vor- und Nacheinander, Überschneidung, Räumlichkeit zustande gebracht werden, während das hier ganz bewusst völlig verflacht ist. Also dieser Kontrast, der dort aufgemacht wird zwischen diesem sehr plastischen, dreidimensionalen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese Verflachung des Bildhintergrundes. Auch das lenkt als eine malerische Strategie von der Thematik etwas ab, würde ich behaupten. Das heißt, Korinth akzentuiert die Differenz zwischen dem Bildinhalt, der Leidenserfahrung Christi in diesem Falle, und dem Bildmedium, das selbstreflexiv wird, als Anlass von Erfahrung, aber vor allen Dingen auch von Schauen oder sogar als Anlass von ästhetischem Genießen einer solchen Szene. Der rote Christus nun ist die bei weitem drastischste Auseinandersetzung Korinths mit der Passionsthematik. Sie ist vorbereitet. Denken Sie an das Aquarell von 1917, denn gerade dieses Aquarell besitzt bereits eine dramatische Ausdrucksqualität. Diese Ausdrucksqualität wird in diesem Fall in dem Gemälde aber noch gesteigert, nachdem Korinth Grünewald im Original gesehen hatte. Davon berichtet Korinth in einem Brief vom 22. Juli 1919, nachdem er Grünewald in der Münchner Pinakothek gesehen, schlecht präsentiert, aber als gewaltig empfunden hatte. Insofern kann man sagen, wobei das nicht die zeitliche Diskrepanz erklärt, die Erfahrung von Korinth angesichts des Bildes 1919 und erst 3 Jahre später wird dann der rote Christus realisiert. Der rote Christus ist aber nicht nur, und das ist dann vielleicht ein weiterer Aspekt, eine expressive Steigerung oder der Versuch einer expressiven Steigerung von Grünewalds Kreuzigung. Es ist wohl auch ein politisches Bild. Wie gesagt, 1919 sah Korinth Grünewald in München, in einer Stadt, die sehr aufgewühlt war im Zuge der Revolution nach dem Untergang des Kaiserreichs. 1922 malte Korinth dann den roten Christus. Wobei Korinth in politischer Hinsicht als ein überzeugter Monarchist zu gelten hat, der durchaus mit der politischen Entwicklung Deutschlands, mit der Demokratie bislang keineswegs einverstanden war. Zur Zeit der Bildentstehung nun war die Politik des Deutschen Reichs geprägt von der sogenannten Erfüllungspolitik, etwa der Einigung zwischen Deutschland und Russland im Vertrag von Rapallo vom 16.04.1922 oder auch von dem Londoner Schuldenabkommen 1921. Aber vor allen Dingen war Deutschland auch geprägt in dieser Zeit von zahlreichen politischen Morden von rechts. 1921 wurde in München der USPD-Führer Karl Garweis ermordet. Im Schwarzwald wurde im selben Jahr Matthias Erzberger ermordet. 1922 wurde der Außenminister des Deutschen Reiches Walter Rathenau ermordet. Ein Gesetz zum Schutz der Republik musste verabschiedet werden und die Amtszeit von Reichspräsident Ebert wurde um 3 Jahre verlängert in diesem Jahr. Und eben diesen Ebert sollte Korinth in einem seiner stärksten späten Porträts darstellen. Das sehen Sie auf der rechten Seite von 1924, Porträt des Reichspräsidenten, das sich heute im Kunstmuseum in Basel befindet, also nicht weit weg ist und wenn es hängt, ich bin nicht ganz sicher, dann von Ihnen dort betrachtet werden kann. Die vermeintlich oder wahrhaftige Rote Republik
der Sozialdemokratie wurde also im Entstehungsjahr des Roten Christus extrem attackiert durch hemmungslose politische Agitation und durch vor allen Dingen auch durch politische Morde. Und dieser zeithistorische Kontext für Corinths Bild scheint mir nicht unerheblich zu sein, auch wenn eine konkrete politische Botschaft möglicherweise nicht ablesbar ist. Es ließe sich aber über einen politischen Einstellungswandel vielleicht, und wenn er nur graduell sei, bei Corinth spekulieren. Immerhin fand er Ebert, den er auf eigenen Wunsch porträtierte, zunehmend menschlicher und liebenswürdiger und bescheinigte ihm ein, Zitat, großes Taktgefühl. Der Rote Christus könnte insofern also auch eine Adaption der christlichen Passionsikonografie angesichts einer krisenhaften Entwicklung der Demokratie um 1922 sein, eine solche sagen metaphorisch oder symbolisch darauf anspielen wollen und gegen den politischen Terror von Recht zielen. Das wird, denke ich, auch vielleicht nahegelegt, eine solche Interpretation durch Vergleichsbeispiele. Eins möchte ich Ihnen kurz zeigen. Neben dem Roten Christus nochmal eine der Grafiken von Max Beckmann, nämlich das Martyrium. Und dort sehen Sie auch ebenfalls in Form der Adaption der Passionsikonografie die gekreuzigte Rosa Luxemburg, die ja auf bestialische Weise von Freikorpssoldaten in Berlin ermordet worden war. Also es ist kein untypisches Vorgehen, zeitgeschichtliche Fragestellungen, Probleme, Ereignisse im Medium oder durch die Adaption der christlichen Ikonografie zu thematisieren für Künstler in Deutschland in den 10er, 20er und dann auch 30er Jahren. Wenn Künstler sich nun explizit auf Grünewald bezogen haben, dann taten sie das oftmals aus zwei miteinander verbundenen Motiven. Das erste Motiv, um auf eine ästhetisch eindringliche, ja durchaus schockierende Weise Stellung zu Politik und Zeitgeschichte zu nehmen. In diese Richtung würde ich durchaus Corinths Roten Christus interpretieren. Die Schützengraben und sein Triptychon der Krieg wären hier zu nennen, das werden Sie nächste Woche hören. Und auch schlicht das Verspottung Christi könnte hier genannt werden. Die zeige ich Ihnen nur kurz, aber Rudolf Schlichter hat auf der rechten Seite eine Verspottung Christi gemalt 1933, als er selbst persönlich von Nationalsozialisten angegriffen wurde und zusammen mit seiner Frau in der schwäbischen Provinz angegriffen wurde und sich dabei aber auch nachweislich auf Grünewald auch bezog, wenn es darum ging, einmal die Täter auf der rechten Seite physiognomisch zu zeichnen. Und man sieht hier also einen deutlichen Einfluss auch von Grünewald, insbesondere die Verspottung Christi, die sich in München befindet, könnte hier auch noch gezeigt werden. Also das ist der erste Komplex, die Auseinandersetzung um zu Politik und Zeitgeschichte sich zu positionieren. Zum anderen, und das ist der zweite Aspekt, um sich in einen Traditionszusammenhang, in eine Kontinuität mit der deutschen Kunst und der großartigen Geschichte der deutschen Kunst aus Sicht der Künstler zu stellen und diese gegen falsche Inanspruchnahme auch zu verteidigen. Lovis Corinth pochte darauf, in Abgrenzung beispielsweise zu einer Triumphe feiernden französischen Kunst während und nach dem Ersten Weltkrieg. Ich zitiere ihn. Wir müssen uns bemühen, mit allen übrigen Künstlern gleichwertig abgeschätzt zu werden. Einfach mit gebundenen Händen dazustehen und zuzugeben, dass jene Künstler von vornherein ohne jeden Beweis die besseren wären, scheint mir nicht eines Deutschen und eines Nachkommen von Grünewald, Dürer und Holbein würdig zu sein, heißt es in dem Aufsatz über deutsche Malerei. Und weiter, die höchste Ehrfurcht vor den Meistern der Vergangenheit sollen wir haben. Wer keine Vergangenheit ehrt, hat auch keine hoffnungsvolle Aussicht auf die Zukunft. Zitat Ende. Ebenfalls im Kontext einer künstlerisch-kulturellen Neubesinnung nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und ebenfalls in Abgrenzung von der französischen Moderne formulierte Max Beckmann 1918 sein 1920 veröffentlichtes neusachliches Manifest ein Bekenntnis und darin heißt es, ich zitiere, vieles sind wir hoffentlich losgeworden, was vorher war, aus einer gedankenlosen Imitation des Sichtbaren, aus einer schwächlich-archaistischen Entartung in leere Dekorationen und aus einer falschen und sentimentalen Geschwulstmystik heraus werden wir jetzt hoffentlich zu einer transzendenten Sachlichkeit kommen, die aus einer tiefen Liebe zur Natur und den Menschen hervorgehen kann, wie sie bei Melleskircher, Grünewald und Bruegel, bei Cézanne und Van Gogh vorhanden ist. Ende des Zitats. Also Abgrenzung von der französischen Moderne meint in diesem Fall die Abgrenzung von Künstlern, die jetzt aufkamen, wie Picasso und Matisse, nicht aber die Altmeister Cézanne und Van Gogh, die Beckmann hier ja explizit benennt. Für Beckmann war aber der Rückgang auf die mit dem Namen Grünewald verbundene Tradition ein Versuch, die Moderne jenseits der Abstraktion als eine andere, traditionsbewusste Moderne zu begründen und weiterzuführen. Abgrenzung vom aufkommenden Nationalsozialismus und gerade im kulturellen Bereich sich auch provozierend gerierenden Nationalsozialismus spielt dann im Jahr 1931 bei George Grosz eine zentrale Rolle. Grosz hatte sich malerisch den Franzosen durchaus angenähert, wie das rechte Bild vielleicht auch hinsichtlich dieser in Anführungszeichen kubistischen Farbigkeit, die man hier vielleicht ausmachen kann, vielleicht auch ansatzweise zeigen kann. Er veröffentlichte aber 1931 den Aufsatz unter anderem ein Wort für deutsche Tradition. Und hier sagt er, ich zitiere, durchaus hellsichtig, politische Erschütterungen werden uns wirksam beeinflussen. Betrachte rückwärts ruhig deine Vorfahren. Sieh sie dir an, die Mulcher, Bosch, Bruegel und Melleskircher und den Huber und Altdorfer. Warum denn nach wie vor ins spießbürgerliche französische Mekka pilgern? Warum nicht an unsere Vorfahren anknüpfend eine deutsche Tradition fortsetzen? Zitat Ende. Und dabei grenzte sich Grosz deutlich von einem Kunstprogramm à la Schulze-Naumburg, also den Nationalsozialisten, ab. Schulze-Naumburg, der unter der ersten NS-Regierungsbeteiligung in Weimar gewütet hatte und neben den genuinen Möglichkeiten einer deutschen Tradition galt es, diese deutsche Tradition den Feinden der Moderne aus den Händen zu winden und selbst für sich selbst, für die Moderne fruchtbar zu machen. Ein Nebeneffekt, auf den vielleicht auch jemand wie Grosz abzielte, konnte dabei sein, sich dem Vorwurf der Entartung, der von den Nationalsozialisten erhoben wurde, zu entziehen. Der zweite Teil meines Vortrags soll sich aber nicht mit dem komplexen Verhältnis von künstlerischer Moderne, kunstgeschichtlicher Tradition und Nationalsozialismus beschäftigen, der jetzt dargestellt werden könnte. Und das, um das nur ganz kurz anzudeuten, konnte sehr individuelle Züge annehmen, etwa wenn der neue Direktor der Nationalgalerie in Berlin, Alois Schad, den Sie auf der rechten Seite sehen, versuchte, die Kunst von Lionel Feininger und Franz Marc auf die Tradition, nämlich beispielsweise in dem Fall auf Caspar David Friedrich zurückzuführen. Die Nazis verboten ihm jedoch, das im neu gestalteten Kronprinzenpalais in Berlin anschaulich vorzuführen. Aber jener Alois Schad hatte mit einer Denkschrift unter dem Titel Wesensmerkmale der deutschen bildenden Kunst 1933 auf sich aufmerksam gemacht und war nach Berlin berufen worden. Also er wird 1933 Direktor der Nationalgalerie in Berlin. Dass hier auch die deutsche Renaissance gegenüber der italienischen als besonders gekennzeichnet wurde, versteht sich gewissermaßen von selbst. Und in Grünewald kulminierte die Entwicklung. Und diese Beschreibung Schads möchte ich Ihnen länger zitieren aus dieser Denkschrift von 1933, denn sie ist auch ein eindrucksvolles Beispiel für die Beschreibungsqualität einer älteren Kunstgeschichte. Sie ist aber darüber hinaus auch ein Beispiel, wie im Rückgriff auf die alte deutsche Kunst versucht wird, eigentlich die moderne Kunst bis hin zur Abstraktion zu rechtfertigen gegenüber den Nationalsozialisten. Und das möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Also es heißt bei Alois Schad in dieser Denkschrift: Die Höhe dieser Entwicklung aber bildet Matthias Grünewald. Er ist derjenige, der das Problem des Stoffwechsels als einer ewigen Wandlung und Umwandlung der Materie erkannte und andererseits die feinsten seelischen Vorgänge in Stoff umsetzen konnte. Wenn wir den Isenheimer Altar betrachten, so ist der erste Eindruck der stärksten Farbdynamik. Die Ausdruckskraft der Farbe geht derartig über jede Realität hinaus, dass sie eine eigene, flammende, ungegenständliche Sprache spricht, die nur dem nordisch empfindenden Menschen verständlich ist. Also das ist ein Kernsatz, um wirklich deutlich zu machen, über Grünewald wird eigentlich die Abstraktion, meinetwegen am Bauhaus, Klee, Kandinsky, Feininger, die wird gerechtfertigt, weil nur der nordische Mensch einen Sinn für Abstraktion hat. Und das soll an dem Beispiel belegt werden. Das finde ich eine ganz interessante Strategie einer Person 1933, die sich kunstpolitisch zu positionieren versucht. Und dann heißt es weiter, der Tod Christi, in der mittelalterlichen Zeit starb Gott. Hier stirbt ein Mensch. Der Kreuzesstamm steht nicht in der Bildmitte, weicht nach rechts zur Seite. Der Balken in seiner ganzen Länge dreht sich, sodass er nach der Erde zu ganz zur Seite gewandt ist. Der Körper weicht noch mehr von der Mitte ab, hängt nach rechts, dreht sich gegen die Drehung des Stammes. Gerade dies ruft das Gefühl des sich loswinden Wollens hervor. Jedes Fingerglied wird selbstständig, sucht sich loszureißen von dem entsetzlichen Vorgang der Lebensvernichtung, führt seinen Einzeltodeskampf. Daher der merkwürdige Ausdruck des Daumens der linken Hand, der von den Muskeln, die sich zusammenballen, herausgetrieben, herausgestoßen wird. Deshalb diese Überlänge eines Fingers, in schneidend scharfer Kontur gegen die Dunkelheit gesehen. Die Füße ausgedorrt von Brand- und Todeskampf, wie Füße, die schon lange im Grab gelegen haben. Hier ist der tausendfache individuelle Schmerz wiedergegeben, der jeder einzelne Teil des Körpers mitmachen muss und erschütternd Anklage führt gegen die Grausamkeit des Todes. Hinter dem Kreuz fließt in Finsternis ein grünlich leichendämmernder Strom. Früher war es Gottes Wille, hier aber steht man vor einem geheimnisvollen Naturgeschehen, ratlos. Mit einem gewaltigen Schmerzaufwand stürmt alles Leben von der breiten Basis des rötlichen Gewandes der Magdalena bis zu ihren Armen und Fingerspitzen hin, die Haare goldleuchtend in Fülle von elastischer Kraft. Und von dem Körper der Frau läuft ein roter, brennend roter Faden herab bis zu dem Fuße des Kreuzes. Und Maria, die Mutter, ist weiß wie ein Leichentuch. Sie sinkt zurück und aus dem Weiß des Gewandes schiebt sich der schwarze Ärmel tot und trostlos. So ist Grünewald bis zu den letzten Grenzen der Verzweiflung vorgedrungen und zieht aus dieser Gewalt des Schmerzes das Gegengift der Erlösung. Wir sehen rechts von dem Gekreuzigten einen Menschen stehen, ganz fest, breitspurig, auf der Erde, unerschüttert und unerschütterlich, wie nur ein Naturgesetz dastehen kann. Und dieser Mann weist auf den Sterbenden hin, und zwar ebenfalls mit der ganzen Gewalt des selbstverständlichen Naturgesetzes, und er spricht die Worte illum oportet crescere. Dieser muss wachsen. Ende des Zitats. In dem Jahr, in dem diese Ausführungen von Schad gemacht wurden, um den einflussreichen Posten des Direktors der Nationalgalerie in Berlin zu erhalten, in dem Jahr 1933 trat der britische Maler Francis Bacon erstmals als Künstler öffentlich in Erscheinung, bezeichnenderweise anhand von Kreuzigungsszenen. Die frühesten erhaltenen Bilder Bacons zeigen Kreuzigungen und gelangten früh in Privatsammlungen, wo sie vor der Zerstörung des Frühwerks durch Bacon selbst geschützt waren. Also Bacon fängt in den 30er Jahren an zu malen, er zerstört aber 1944 eigentlich alle Werke. Es überleben 10 Bilder, glaube ich, die in Privatsammlungen schon gesichert waren. Sie sehen jetzt auf der linken Seite die Kreuzigung von 1933, das ist Öl auf Leinwand, die ist 60 Zentimeter hoch und befindet sich in einer Privatsammlung. Man kann vielleicht unschwer erkennen, dass solche Einflüsse wie des Surrealismus, auch der surrealistischen Phase von Picasso hier eine Rolle spielen mögen. Und Sie sehen auf der rechten Seite aus demselben Jahr, ebenfalls 1933, eine Gouache und Bleistift und Kreide auf Papier, ebenfalls etwas über 60 Zentimeter hoch, die sich ebenfalls auch in einer Privatsammlung befindet und die zeigt, wie er also sozusagen das Thema der Kreuzigung mit Blick auf eine künstlerische Moderne der Zeit, aber bis hin auch zu Experimenten, wie beispielsweise für diesen Schädel, den Sie dort sehen, für den er als Vorbild eine Röntgenaufnahme eines Schädels benutzte, wie also er versucht, sich als Künstler mit dieser Thematik zu positionieren. In den Zusammenhang dieser Bilder gehören dann auch die drei Tafeln mit dem Titel »Drei Studien zu Figuren am Fuße einer Kreuzigung« von 1944. Es ist Öl auf Pastell auf Pressbandplatten. Die sind jeweils auch nicht so groß, 94 mal 74 Zentimeter und befinden sich heute in der Tate Gallery in London. Was man hier sehen kann, am Fuße dieser Kreuzigung und eine eigenartige Vermischung auch der christlichen Ikonografie mit dem antiken Mythos, ist die Darstellung von Eumeniden, Eurynien, den griechischen Rachegöttinnen also, deren Blutdurst durch Opfer gestillt werden musste. Und was ich ganz interessant finde, die sind am Fuße der Kreuzigung dargestellt und sie werden 1944 gemalt, also in der Endphase des Zweiten Weltkriegs. Und es ist das Werk, das Francis Bacon bestimmt hat, als das Werk Nummer 1 in seinem eigenen persönlichen Werkkatalog. Also er versuchte, alles andere zu zerstören. Und ganz häufig in Ausstellungen hat Francis Bacon die Ausstellung mit diesem Triptychon eröffnet, als dem ersten Werk, was Besucher der Ausstellung sehen konnten. Also es ist wirklich ein Schlüsselwerk seiner Kunst. Und auch das hat etwas mit dem Thema der Kreuzigung zu tun. Und ich möchte noch ganz kurz erwähnen, einen weiteren natürlich bekannten Komplex, nämlich die zentralen zahlreichen Papstbilder, die Francis Bacon geschaffen hat und die den Würdenträger zum Teil gerahmt hinterfangen von Tierhälften zeigen. Also was hier miteinander vermengt wird, ist einmal das Papstporträt, die Menschendarstellung, das Thema der Kreuzigung und die Tradition der Verbildlichung geschlachteter Ochsen, die wir von Rembrandt bis Chaim-Soutine kennen. Diese Themenkomplexe werden also von Francis Bacon zusammengeführt. Und dass das aber durchaus auch Einfluss auf die Popkultur haben konnte und Bacon wirklich in den 60er Jahren zu einem der zentralen Maler avancierte, das möchte ich Ihnen anhand eines, dem Versuch eines Beatles-Covers von 1965, 66 zeigen, der allerdings von der Plattenfirma innerhalb einer Woche zurückgezogen wurde. Aber eigentlich soll es sich um dieses Bild drehen, das Sie vielleicht kennen und in München sich anschauen können. Denn konzentrieren möchte ich mich heute auf ein bekanntes Hauptwerk von Francis Bacon, die 1965 gemalte Kreuzigung, ein Triptychon, Öl auf Leinwand. Die Tafeln sind jeweils 197 cm hoch und 147 cm breit, also wirklich ein wandfüllendes Format. Und wie gesagt, es befindet sich in München. Das Triptychon bindet die beiden bislang genannten Stränge, nämlich einmal die kunsthistorische Tradition und den Aspekt der Zeitgeschichte, auf neue Weise zusammen. Das Bild selbst besteht also aus drei identisch großen Tafeln, die einen einfachen Raum zeigen. Ein sandfarbener Boden, eine leuchtend orange Wand. Ganz links erkennt man eine schwarze Fläche als Zu- und Ausgang. Im Raum agieren einige Figuren oder einige Figuren sind dargestellt. Auf der Mitteltafel eine Figur, die kopfüber von oben nach unten gerutscht ist und mit ausgestreckten Armen im rechten Winkel auf einer roten Folie liegt. Das sehen Sie hier. Also das ist im Grunde die Kreuzigung. Die linke Seitentafel zeigt eine Frau in Bewegung vor diesem schwarzen Feld. Sie scheint sich fortzudrehen und wirft noch einen Blick auf eine liegende, wie zerstört, ermordet liegende Figur, die wir dort sehen. Und auf der rechten Tafel sieht man zwei Männer als zeitgenössische Beobachter, Betrachter dieser Szene an einer Art Stehtisch, die auf die Kreuzigung selbst schauen, diese aber auch nicht erkennen können, wie Sie gleich nochmal sehen werden. Und rechts von ihnen, von diesen beiden Männern, erkennt man einen torsierten männlichen Akt, dessen Schatten einen Tanzgestus zu vollführen scheint. Also diese spitzen Beine hier, vor allem dieses eine gehobene Bein. Bacon stellt einen Zusammenhang zwischen den Seiten Einzeltafeln her und unterläuft diesen Zusammenhang zugleich. Da ist zunächst natürlich der kontinuierliche Raum, der die drei Tafeln miteinander verbindet. Dann ist da eine Art rhythmische Struktur des Aufbaus. Links die diagonale Beziehung von Frau zu Liegendem, mittig die freigestellte Kreuzigung und rechts dann wieder die diagonale Beziehung von Männern und Akt. Frauen und Männer sind im Hintergrund auf einer Linie gewissermaßen. Liegender, Kreuzigung und Akt sind auf einer Höhe im Mittelgrund. Also es gibt eine Spannung auch dieses Bildes, was man sozusagen persönlich vor diesem Bild erfahren muss, zwischen der Möglichkeit, alle drei Tafeln in einer Art Überschau aus der Distanz wahrzunehmen. Dann schließt sich das eher zusammen. Es passiert etwas ganz anderes, wenn Sie eine nahansichtige Betrachtung wählen. Dann werden Sie gewissermaßen von der Sensation der Malerei auch aufgesogen, die sich eben an einigen Punkten ereignet. Und das ist eben der zweite Aspekt. Zugleich nämlich trifft der Blick auf isolierte Figuren eines dramatischen malerischen Geschehens, auf die Figurenknäulen des Liegenden und auch des Aktes, auf das konkav-konvexe Spiel der gekreuzigten Figur, die auf der Mitteltafel seitlich verschoben, aus dem Mittelpunkt gerückt ist, so wie Schad das ja auch für Grünewald betont hatte. Und wahrscheinlich ist das Verhältnis des zur Seite Rückens nach rechts genau das Verhältnis, das wir von Grünewald kennen. Körpertorsion, blutige Offenlegung des Körperinneren, also etwa von Schädel und von Wirbelsäule, und Fragmentierung sind die Mittel, die Brutalität des Schauspiels zu veranschaulichen. Der christliche Deutungshorizont, dafür ist Bacon jedoch abhanden gekommen. Da sehen Sie nochmal Grünewald unten links, die Kreuzigung von Bacon und ein nachweislich zentrales Vorbild auch für die Kreuzigung-Darstellung. Das war eines dieser berühmten Tafelkreuze von Giunta Pisano aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, also ein italienisches Vorbild. Und das, was Sie oben links sehen, ist sozusagen der Originalausriss aus einem französischen Buch der Kunstgeschichte, die im Atelier ständig vor Augen des Malers stand. Der Maler selbst hat in Interviews mit David Sylvester seine Vorstellungen beim Malen der Kreuzigung zu erläutern versucht. Ich habe jetzt zwei längere Zitate mitgebracht. Vielleicht werde ich nur eins vorlesen, aber ich möchte Ihnen die vorlesen, weil man ein ganz gutes Gefühl auch dafür bekommt, was Bacon beschäftigt hat, wenn er ein solches Thema aufgegriffen hat, aber inwieweit er auch insgesamt die problematische Stellung moderner Malerei in den Mitte der 60er Jahre, wo es eben auch sehr viele konkurrierende Neo-Avantgarde-Strömungen gab, die mit Malerei gar nichts mehr am Hut haben wollten. Ich glaube, das wird in diesen Malerinterviews, die ich sehr empfehlen kann, sehr gut eingefangen. Interviewpartner war David Sylvester und er fängt an. Es gibt ein mythologisches und tragisches Thema mit großer Tradition, das Sie sehr oft gemalt haben. Ich meine die Kreuzigung. Bacon? Ja, es hat in der europäischen Kunst so viele tief beeindruckende Darstellungen der Kreuzigung gegeben, dass sie ein hervorragend brauchbares Gerüst geworden ist, an dem man alle denkbaren Gefühle und Eindrücke aufhängen kann. Sie können einwenden, es sei eine kuriose Sache, dass ausgerechnet ein nicht-religiöser Mensch sich die Kreuzigung vornimmt. Aber das hat mit der eigenen Einstellung überhaupt nichts zu tun. Die großartigen Kreuzigungsbilder, die man so kennt, man weiß nicht, ob sie von Menschen mit besonders religiösem Glauben gemalt wurden. Sylvester? Aber sie wurden gemalt als ein Teil der christlichen Kultur und sie waren für Gläubige bestimmt. Bacon, ja, es mag unbefriedigend sein, aber ich habe bis jetzt kein anderes Thema gefunden, das in gleicher Weise dazu dienen kann, bestimmte Bereiche menschlichen Fühlens und Verhaltens zu umschließen. Vielleicht ist das nur deshalb so, weil ich derart viele Leute gerade hier sich damit beschäftigt haben, dass daraus dieses Gerüst, ich weiß keine bessere Formulierung, geworden ist, an dem man jede Art von Gefühl zeigen kann. Sylvester, mit diesem Problem konfrontiert haben viele moderne Künstler aus allen Bereichen auf die griechischen Mythen zurückgegriffen und sie selbst haben auf den drei Studien zu Figuren am Fuß einer Kreuzigung 1944 nicht die überlieferten Figuren am Kreuz Christi dargestellt, sondern die Erinien. Gibt es noch andere Themen aus der griechischen Mythologie, über deren Brauchbarkeit Sie einmal nachgedacht haben? Bacon? Die griechische Mythologie ist nach meiner Meinung noch weiter entfernt von uns als das Christentum. Mit am wichtigsten bei der Kreuzigung ist die Tatsache, dass die zentrale Figur Christi in eine ganz betonte und isolierte Position gerückt ist, was die Darstellung vom formalen Gesichtspunkt aus mehr Möglichkeiten eröffnet, als das bei mehreren Figuren auf gleicher Höhe der Fall ist. Die Veränderung der jeweiligen Standhöhe ist meiner Ansicht nach sehr wichtig. Sylvester, finden Sie, dass Sie beim Malen einer Kreuzigung das Problem völlig anders angehen als bei anderen Gemälden? Bacon? Natürlich. Man verarbeitet dann seine ureigensten Gefühle und Eindrücke. Man könnte sagen, man sei dabei näher an einem Selbstporträt. Man beschäftigt sich mit sämtlichen sehr persönlichen Empfindungen gegenüber menschlichem Verhalten und dem, was Leben eigentlich ist. Silvester, es gibt eine sehr persönliche Beziehung in Ihrem Werk zwischen der Darstellung der Kreuzigung und der eines Fleischerladens. Die Assoziation mit Fleisch muss für Sie sehr wichtig sein. Bacon, ja, durchaus. Wenn man in eines dieser großen Lagerhäuser geht und diese riesigen Hallen des Todes durchschreitet, kann man das Fleisch und die Fische und die Vögel und vieles andere sehen, das da tot liegt. Und selbstverständlich wird man als Maler ständig daran erinnert, dass die Farbe von Fleisch tatsächlich sehr, sehr schön ist. Silvester, die Verbindung des Fleisches mit der Kreuzigung scheint mir bei Ihnen auf zweifache Weise zu entstehen. Durch die Anwesenheit von Tierhälften im Bild und durch die Verwandlung der Figur des Gekreuzigten in einen Kadaver. Und abschließend Bacon. Nun, wir sind ja schließlich selbst Fleisch, potenzielle Kadaver. Jedes Mal, wenn ich einen Fleischerladen betrete, bin ich in Gedanken überrascht, dass nicht ich dort anstelle des Tieres hänge. Dieses erste Zitat, das zweite werde ich nicht vorlesen, dieses erste Zitat Bacons. Zum einen interessiert Francis Bacon hier also der formale Aspekt, der Aspekt der Isolation der Figur und daran geknüpft die mit dem Thema aufkommenden Empfindungen. Zum anderen pointiert er auch eine existenzielle Sicht auf den Körper, das Fleisch, und verbindet das mit dem erschreckenden Bild dieser Hallen des Todes, diesen riesigen Lagerhäusern oder Markthallen und der Vorstellung des menschlichen Kadavers. Das zweite Zitat, da geht es vor allen Dingen darum, dass Bacon angesichts des Themas darauf insistiert, dass es zu einer Zerstörung der Narration bei einer solchen Kreuzigungsdarstellung kommen müsse. Er vermeidet zudem, in diesem zweiten Zitat wird der Name von Adolf Eichmann aufgerufen. Er vermeidet diesen historischen Kontext und führt das Bild erneut auf eine stark existenzielle Ebene zurück. Aber ich möchte nochmal auf diesen zeitgeschichtlichen Aspekt jetzt zum Abschluss auch einkommen. Letzteres, der zeitgeschichtliche Aspekt, hier sehen Sie nochmal die ganze Tafel, ist schwierig und kann hier nur angedeutet werden. Bacons Triptychon ist 1965 entstanden. 1962 entstand eine großformatige Studie zum Thema, die sich im Guggenheim-Museum befindet. Seit den späten 1950er Jahren gab es zahlreiche NS-Prozesse, also die auch international für Furore sorgten. Denken Sie an den Einsatzgruppenprozess, denken Sie an den Eichmann-Prozess und denken Sie an den Auschwitz-Prozess. Francis Bacon war darüber hinaus mit Deutschland verbunden. Er war in den 20er Jahren in Deutschland gewesen. Und er hatte in der Zeit des Zweiten Weltkriegs NS-Fotos als Grundlagen für seine Gemälde genommen. Und ich hatte ja schon auf dieses wichtige Bild von 1944 hingewiesen. Und in der jüngeren Bacon-Forschung ist dieser Bezug, dieser sehr, sehr starke Bezug zum Kontext Nationalsozialismus für Bacon nochmal herausgearbeitet worden. Das Triptychon, das Sie jetzt hier sehen, selbst macht den Bezug zu Geschichte und Zeitgeschichte deutlich, indem es zweimal die französische Kokarde als Symbol der französischen Revolution und einmal die Hakenkreuzbinde zeigt. Ich hoffe, Sie erkennen das. Einmal hier und hier die Kokarde und hier ist die Hakenkreuzbinde. Also einmal wird auf die französische Revolution, einmal auf den Nationalsozialismus angespielt. Und so könnte man das linke Bild auch, das ist ein Vorschlag, als moderne Interpretation der Ermordung von Marat sehen. Und das Rechte als das janusartige Verschlingen und Zerstören auch der Ideale der Aufklärung durch das Dritte Reich. Einerseits aber auch als Herkommen des NS aus der demokratischen Massenmobilisierung andererseits deuten. Das wäre eine konservative Geschichtsinterpretation der Moderne und der Heraufkunft des sogenannten Totalitarismus, die man Bacon aber jederzeit zutrauen könnte. Doch Bacons Bild ist kein Historienbild im politisch-geschichtlichen Sinne. Es ist eine Kreuzigung in Form der Pathosformel Triptychon, und von diesem Sachverhalt ist nochmals ein abschließender Blick auf Grünewald und Bacon zu werfen. Und es ist wirklich auch nochmal ganz deutlich zu machen, das Ideal für Bacon war eine nicht illustrative Malerei und keine sozusagen Erzählung, historische Erzählung. Immer wieder ist ein direkter Vergleich zwischen Bacon und Grünewald angestellt worden. Schon 1985 hatte Wieland Schmid, ohne zu konkrete Bezüge zu liefern, Grünewald in seiner Bacon-Studie mehrfach erwähnt und abgebildet. 2009 haben Darren Ambrose und 2012 Rina Arya auf Grünewald hingewiesen, gleichwohl um die Differenzen zwischen dem Renaissance-Maler und dem modernen Briten zu benennen. Ich zitiere kurz in Grünewalds Crucifixion-Panel: From the Isenheim Altar Piece, the final cry of Christ on the cross marks the holiest moment. However, in Bacon, it becomes the most abased moment, the cry into the abyss. So Aya in ihrer Studie, die den bezeichnenden Untertitel trägt, Painting in a Godless World, also Malerei in einer gottlosen Welt. Und hier wird zu Recht auf einen völlig veränderten geistesgeschichtlichen Kontext hingewiesen, nämlich einmal Grünewalds Darstellung des Kreuzestodes innerhalb des Deutungshorizonts des theologischen Weltbildes in Spätmittelalter und Renaissance und bei Bacon die Darstellung des Kreuzestodes nach der Erfahrung des Dritten Reichs und des Holocaust in einer stark säkularisierten Epoche. Gleichwohl musste der letzte Blick am heutigen Vormittag nochmals den Bildern gelten. Angesichts der Kreuzigungstafel des Isenheimer Altars hat die Forschung darauf hingewiesen, wie Grünewald das Kreuz mit dem Leib Christi in das Bildformat eingespannt hat, sodass diese Szene des Leids das Format fast sprengt. Der Blick wird auf das Leid immer wieder zurückgelenkt, da Grünewald einen schwarzen Hintergrund als Kontrastfolie wählte. Auch die Assistenzfiguren wirken auf das Mitleiden hin, indem sie entweder affektiv mitleiden oder indem sie auf das Geschehen weisen. Durch die Diskontinuität des Raumes, vermittelt durch die unterschiedlichen Figurengrößen bei Grünewald, wird der leidende, sterbende, ja schon gestorbene Christus monumentalisiert. Karen Vandenberg hat in ihrer Studie zu Grünewald festgehalten, ich zitiere, Grünewalds Auflösung des Raumes in Leere, sphärische Ferne und Finsternis erweist sich jedoch nicht nur als eine stilistische Wendung. Sie deutet, indem die Figuren durch das monumental ausgedehnte Schwarz isoliert werden, zugleich das Dargestellte in einer neuen Weise. Das ortlose Abgetrenntsein der Figuren wird zu einem dominanten Eindruck. Und an anderer Stelle konstatiert sie, damit wirkt die Bildwelt nicht als statisch konstituierter Befund, der dem Betrachter einen Standpunkt zuweist, sondern erhält eine irregulär dynamische Offenheit, die es ermöglicht, sich in die innerbildlichen Beziehungen hineinzubewegen. Diese Offenheit ist wesentliches Charakteristikum von Grünewalds Bildkonstitution und ermöglicht eine spezifische Form der Teilhabe. Zitat Ende. Also Isolation, ortloses Abgetrenntsein einerseits und Involvierung des Blicks, Teilhabe andererseits sind zwei zentrale Charakteristika, die Vandenberg mit Rückbezug auf die grundlegenden Beobachtungen von Wilhelm Frenger und Otto Pecht und anderen herausstellt, wenn es um Grünewalds Passionsdarstellung geht. Und auch Bacon isoliert seine Figuren und dies in ungleich radikalerer Weise. Die Einzelfigur wird in Formen, zum Beispiel Kästen, oder ovalen Rundungen eingesperrt, auch wenn Übertretungen in den abstrakten Bildraum möglich bleiben. Das komplexe Spiel von Farbverwischungen und Formentwicklung involviert das Sehen. Bei Grünewald spielt der Kontur hier eine überragende Rolle und das ist mein letzter Punkt. So sind etwa das Einziehen der Taille, das Ausladen des Brustkorbs, das Hervortreten der Gelenke, Knochen und Muskeln im Umriss stark übersteigert, um hierdurch Volumen zu veranschaulichen. Körperhaftigkeit ist in die Fläche überführtes Volumen. Oder wie Pecht schreibt, die dritte Dimension ist nichts als eine Abbiegung der zwei ersten. Gilles Deleuze hat in seiner einflussreichen Bacon-Studie Logik der Sensation den Kontur bei Bacon in seinem Verhältnis zur Farbe zu bestimmen versucht. Ich zitiere, die Farbe ist jedoch nur scheinbar der Linie untergeordnet, gerade weil die Kontur hier nicht die der Figur ist, sondern sich in einem autonomen Element des Gemäldes verwirklicht, wird dieses Element durch die Farbe bestimmt. Und zwar derart, dass sich die Linie von ihr ableitet und nicht umgekehrt. Wiederum also ist es die Farbe, aus der sich Linie und Kontur ergeben. Gut 500 Jahre nach Grünewald mag das Verhältnis von Kontur und Farbe in der Malerei Bacons gänzlich anders bestimmt worden sein. Ein zentraler Ausgangspunkt für Bacon war jedoch das Bild des gekreuzigten Christus. Und das war kein Zufall, wie Deleuze ebenfalls feststellt. Wenn man diese abendländische Malerei zu definieren versucht, so kann man einen ersten Anhaltspunkt im Christentum finden. Denn das Christentum hat die Form oder besser die Figur einer grundlegenden Deformation unterworfen. In dem Maße, wie Gott Fleisch wurde, sich kreuzigen ließ, herabstieg, wieder gen Himmel fuhr etc., waren Form und Figur nicht mehr exakt auf das Wesen bezogen, sondern auf sein prinzipielles Gegenteil, auf das Ereignis und sogar auf das Unbeständige, das Zufällige. Insofern mag Francis Bacon hier als genuiner Nachfolger Grünewalds im 20. Jahrhundert angesehen werden, der eine mögliche malerische Konsequenz aus dessen Deformation des Leibes Christi zog, bei dem Ziel, die Gewalttätigkeit der Wirklichkeit im Bild neu zu schaffen. Ich danke Ihnen.